Sie hören das Musikmagazin Taktlos live auf Bayern 2 Radio und wir kümmern uns oder sind dialektisch bekümmert über die Renaissance der 68er. Zu Gast die Komponisten Joachim D. Schulz und Peter Michael Hamel, die Autoren Thomas Meinecke und Max Nüffeler. Blick zurück von unserer heutigen weisen, weiten Weisheit auf diese Zeit. Was bleibt? Wir haben in unserer ersten Gesprächsrunde so ein bisschen die Situation damals aus einigermaßen damaliger Sicht zerpflückt. Erweitern wir die Perspektive, gucken wir mal ruhig aus der Distanz drauf. Ist da noch was, Joachim D. Schulz?
Sagen wir mal so, ich habe mal ein bisschen Resümee gemacht, was sehe ich als die Punkte, die 68 gebracht habe, und dann habe ich geguckt, was sind Dinge, die jetzt nochmal kommen müssten, um da was zu verändern. Und ich glaube, 68 hat insofern viel erreicht, dass viele Sachen einfach zerstört sind, sagen wir mal, wo jetzt eine weitere Zerstörung unnötig ist. Ich nenne mal so ein paar Beispiele. Kunst allgemein, jeder ist ein Künstler. Können wir auch sagen, jetzt jeder ist ein Künstler, alles ist Kunst, nichts ist Kunst. Da auf dieser Nivellierungsebene sind wir angekommen. Das hat eben gerade dieses Beispiel, hat mir aus dem Herzen gesprochen. Also da ist vieles von dem drin, was ich eben auch so sehe. Ich denke da auch an große Kabarettisten unserer Zeit, wie das berühmte Hurz, ich weiß nicht, ob das hier bekannt ist, ja, von Harpe Kerkeling, der das in traumhafter Weise auf den Punkt gebracht hat, was viele am zeitgenössischen Musikleben stört, diese Überseriosität, dieses der Wolf, das Lamm, und das Lamm macht Hurz, oder so ähnlich, in dieser Weise. Jeder weiß, was gemeint ist. Das ist diese eine Sache. Es gibt aber auch andere, zum Beispiel Loriot hat das auch schon gemacht mit dem Kunstpfeifer. Ich habe schon in der Zuchtbullenaufsteigerung in dort und dort gepfiffen. Und dann macht er irgendwas, was so pfiffe. Was für ein gemeiner Ton. Also es gibt schon große Künstler, die sich mit dieser Problematik der Überseriosität dieses sich verselbstständigenden Kunstbegriffes, das ging mit 68, denke ich, schon irgendwie los. Jeder mit diesen, das wurde ja hier auch mal in einer Sendung behandelt, jeder ist ein Künstler. Das ist hochproblematisch. Da ist so viel zerstört worden, dass das am Ende ist, würde ich sagen. Sexuelle Befreiung, sagen wir mal so, das ist nun auch ein Punkt. So befreit, wie wir jetzt sind, ich meine, die Kinder machen schon mit unter 15, haben schon sexuelle Kontakte. Wenn man sich die Talkshows anguckt, wer da alles schon Kinder hat, da staunt man nur noch. Also es ist unglaublich. Und dann
ist
kommt
das okay
die in,
oder ist das,
ich weiß nicht, ob das.
Ja, ich habe so solche, nicht?
Also, ja, ich weiß nicht, ob das okay
Papa, ne?
ist. Ich weiß
Für mich
nicht.
Ist das ein Riesenproblem.
Ich weiß nicht. Also
ich weiß es im Moment ehrlich gesagt nicht, ob diese
nicht.
Resultate, wenn du die so sagst, das ist was, wo ich okay finde.
Aber das sind doch keine 68er.
Nein,
ja. Doch, sexuelle Moment, Befreiung danke, Thomas, auf jeden Fall schon.
Dass du das sagst. Sexuelle Befreiung ist ja auch okay, aber wir reden ja nicht von sexueller Befreiung, wenn es sozusagen ja? ganz neue Probleme gibt, die sozusagen, glaube ich, eher mit Medien und mit genereller Art und Weise, wie sozusagen Dinge
Thomas,
öffentlich verhandelt
mal,
werden,
du dann
zu tun haben.
Ich denke wohl an dieses Bild, wo sie alle nackig an der Wand stehen, zu zehnt.
Befreiung,
so
die mit der 60er, 68er zu tun hat. Weil
ich denke,
du bist
mal,
ein schreibender Mensch.
Ja, gut, die sogenannte sexuelle Befreiung der 68er sehe ich eher problematisch deswegen, weil es, glaube ich, hauptsächlich eine der Männer war, die sozusagen
Super.
Frauen oben ohne sehen wollten.
Genau, so ist
das. Das ist ein Problem. Aber es ist sozusagen,
Text,
wenn es eine wirkliche
sexuelle... Ich habe heute einen Text hier abgeliefert, den wir nicht lesen, von Ulrike Meyenhoff, dass wir hier nicht sauber gemacht haben in der WG. Das haben immer die Frauen gemacht.
Aber eine wirkliche sexuelle Befreiung müsste, wirklich muss ich jetzt mal sagen, und da ist eben auch nach 68, finde ich, theoretisch interessant weitergedacht worden und sehr, sehr innovativ weitergedacht worden. Insofern will ich auch, wie gesagt, weder die Frankfurter Schule sozusagen jetzt hier irgendwie groß niedermachen, überhaupt nicht niedermachen sogar. Es sind ja schließlich Leute wie Silvia Bovenschen oder Peter Gorsen aus dieser Zeit, die sozusagen auch schon was formuliert haben, worauf ich jetzt anspiele, was man eher als feministisch, als eher eine dekonstruktive Haltung oder dekonstruktivistische Haltung zu diesen ganzen Konstrukten auch der Sexualität sehen kann. Und da sehe ich Fortschritte, da sehe ich sozusagen, wenn es eine sexuelle Revolution geben oder Befreiung geben könnte oder hätte geben können, wäre es eine feministische gewesen. Und die der 68er war schon immer noch eine der Macker, ja, das sehe sehe ich als Problem. Yes. Nicht, dass, dass jetzt die sexuelle Betätigung von Teenagern sozusagen zugenommen hat. Ich bin auch ein Vater einer mittlerweile 17-jährigen Tochter. Ich sehe das nicht so problematisch. Ich glaube vor allen Dingen nicht, gut, das sehe ich problematisch, generell Sexualität als öffentliches Thema, sehr problematisch, auch was da teilweise angeheizt oder nicht wird. Aber ich glaube, es gibt nichts in dem Sinne, vor allen Dingen im Zusammenhang dieses Themas unseres Abends hier zu beklagen. Das haben nicht die 68er erreicht.
Was ist euch allen wichtig, jeder was Künstler geblieben ist von den 68ern? Gibt es denn irgendwie eine Renaissance?
Muss doch gar nicht. Wir haben ja gar nicht mehr 68. Wir haben 04.
Also ich meine, es Wiedergeburt ja, gibt es nicht. Ne? Renaissance 07, heißt ja, ja
genau.
Auch nicht.
Ich bin beim Monat 04. Genau. Alles klar. Ich meine 07. Genau.
Ich denke schon, dass diese sexuelle Revolution, das kann man ja nicht einfach sagen, das hat nicht stattgefunden oder das hat nicht in dieser Zeit stattgefunden. Überhaupt hat gar nichts stattgefunden. Und
ja, aber jetzt das, mal unter uns. Es gab damals Gesetze, da wurden Homosexuelle noch ins Kittchen gesperrt. Es gab Gesetze, da wurde man bestraft, wenn man Vermieter eines Studentenzimmers war und der Besuch blieb bis nach 22.
Das meine ich.
Da gab es den Kuppelparagrafen. Das, ja. Ich hoffe eigentlich, das ist etwas, was von den 68ern vielleicht irgendwie mit ausgelöst oder auch dann übrig geblieben ist, dass solche verdammt blöden, überflüssigen Regelungen ganz einfach mal wegkamen, dass da ausgemistet wurde in einem zum Teil absurd verkrusteten Justizsystem an vielen völlig blödsinnigen Stellen. Ich denke mal, da ist ein bisschen was passiert. Und dann darf man vielleicht doch auch Folgendes nicht verwechseln. Das, was so schön sexuelle Revolution heißt und oder so benannt wird und was dann letztlich im Bereich der Vermarktung, einer Vermarktung, dann ja auch dieser ganzen 68er in Anführungsstrichen Randerscheinungen höchst erfolgreich war, das war ja wirklich kein, und sei es noch so schmal gewesen, Gedankengut dieser Zeit mehr, sondern das waren Plakatwände, das waren Medienflächen. Insofern möchte ich an dieser Stelle als etwas vorlauter Moderator doch mal eingegriffen haben.
Das ist auch völlig richtig. Ich habe meine These leider auch ja ein richtiger 68er, ein falscher 50er. Ich sehe da schon, das auch war auch so ein Hintergedanke dieser Formulierung, dieses reißerischen Titels, den ich für meine Einführung gegeben habe. Falscher 50 meine ich auch, es ist viel Rock'n'Roll auch in den 68ern drin, im Sinne von einer Dynamik, die man vorher getanzt hat. Und nachher ging es halt in die Sprache über. Vorher habe ich das gar nicht getraut zu sagen, solche Sachen. Später wurden sie gesagt, am Anfang wurden sie getanzt, wurden sie dynamisiert, man hat sich die Haare gefärbt, Elvis hat ein bisschen mit den Hüften geshakt und schon waren sie alle ausgeflippt, die Beatles haben sich die Haare anders gemacht. Das waren damals, das waren revolutionäre Sachen, das hat furchtbar viel bewegt, ja. Aber das hat ist dann nachher in meinen Augen schon ein bisschen in die Politisierung dann übergegangen. Ich wollte sagen, mit der sexuellen Revolution, gebe ich vollkommen recht. Ich habe ein ganz tolles Theaterstück gesehen in Köln, vor Jahren, bestimmt vor 20 Jahren. Da wurde die Entwicklung gezeigt von der sexuellen sogenannten Revolution, die wirklich auf Kosten der Frauen stattgefunden hat. Und als die Frauen das dann geblickt haben, was passiert, wenn ich das kurz nur sagen darf, am Ende haben die Frauen bemerkt haben, dass es sozusagen auf ihrem Rücken, liegend in Klammer, ausgetragen worden ist, die sogenannte sexuelle Revolution, haben sie sich etabliert, die Haare kurz geschoren und sind in die Frauenbewegung gegangen. Das sagt dieses Theaterstück aus. Das war so, wurde auch vom WDR damals aufgezeichnet, fand ich sehr, sehr gut.
Ja, blöd, dass hier keine Frau sitzt, aber Max, jetzt bist du dran.
Genau, jetzt haben wir doch ein gutes Gewissen. Keine Frau ist hier, aber haben jetzt eine Bresche geschlagen für die Frauenbefreiung. Für die Frauen. Diese ganzen kulturellen, revolutionären Tendenzen damals, die hatten ja da schon ihre Kehrseite und das war ja alles notwendig. Aber ich glaube, gerade das ist ein schönes Beispiel, wie eben die Sache ambivalent ist und das ist dann eben auseinandergelaufen. Einerseits waren es absolut notwendige Neuerungen, eben wie ich vorhin schon sagte, Alltagskultur hat sich verändert, man hat sich einfach begonnen, normaler zu bewegen, mit weniger Formen. Formalitäten, ja. Das hat natürlich wiederum die Kehrseite gehabt, dass heute, wenn man sich so ein bisschen umschaut, ist leider schon eine ziemliche Verhunzung der Umgangsformen zu beobachten. Und das ist dann bedauerlich. Ich will jetzt nicht sagen, der Herr so und so und die Frau so und so von 1968 sind dafür verantwortlich. Aber das hat eine Dynamik gegeben, die heute objektiv auch ihre schlechten Seiten eben gezeigt hat. Und leider sind die meisten meistens massenhaft und dominant. Ja. Und was eben quod licet Jovi, non licet Bovi. Also wenn Hinz und Kunz beginnt, die große Freiheit zu praktizieren, nachher kommt eben auf die Art nichts raus. Freiheit ist ein politischer Begriff und bedeutet auch Verantwortung zu haben. Und man kann nicht nur verlangen und etwas von der Gesellschaft verlangen, sondern man kann es nur dann verlangen, wenn man bereit ist, selbst etwas beizutragen.
Aber das Freiheit ist, lässt sich auch ästhetisch verarbeiten. Der Begriff lässt sich
und da vielleicht annähernd da werden wunderschöne fassen. Blüten gibt's da. Vielleicht können wir da das Musikbeispiel mal hören, was ich mitgebracht habe, von Dieter Söverkrüpp. Eine satirische Darstellung der Schicke-Micke-Kultur um 1970 bei der Eröffnung einer Kunstausstellung in der Kunsthalle.
Unsere neue Kunsthalle zum Beispiel hat Ausmaße wie ein richtiges Bauwerk. Atemberaubend, kompromisslos modern, mit klassizistischem Einschlag. Eine Art Engerling, aber viereckig und selten ohne Weihnachtsbeleuchtung. Tiefgefroren für die Ewigkeit, denn die Kunst soll dem Volke gehören. Nur wer weiß schon wann. Erstmal sexuelle Tabus abbauen. Gleich vorne an, an der Abendkasse oder beim Portier, bitte sehr. Herkömmliche Kunstvorstellungen werden dort ebenfalls diskret in Zahlung genommen. Natürlich wagt es niemand angesichts der gaffenden Eingangshalle, in deren Mitte, provozierend hingeflatscht, fleischlich aggressiv, dumpf transzendierend, liegt auf gute 4 Meter ein majestätischer Phallus. Genauer gesagt, ein Umphallus. Gerade darin ist ja so viel bestürzende Aktualität. Der Raum wird unversehens zum nutzlosen Hubraum. Man denkt an technische Daten, Kilometerpauschale, Amortisation, Verschrottung, Passivseite, Exitus.
Ich muss schon sagen, frappierend naturalistisch gemacht. Oder ob es am Ende ein Gipsabdruck?
Aber meine Liebe, Ihren erhabenen Begriff von Artistik möchte ich auch nicht haben.
Wie Sie wollen, was gibt's denn hier noch?
Kulturrevolution gegen 20 Uhr.
Wo?
Im Underground, zweite Kellertreppe rechts neben der Tiefgarage.
Vielen Dank, bis später dann.
Die Exhibition ist reich gegliedert. Dort ein Konsülchen voller Bananen, Fetischlein deck dich, da eine massierte Anklage gegen irrationale Konsumbereitschaft. Wessen und warum steht nicht drunter. Die große Weigerung.
Ich habe Coca-Cola noch nie gemocht, aber seit man uns nun endlich die Möglichkeit gibt, von der Basis her kritisch zu genießen, schmeckt mir das Zeug.
So geht es mir mit Comics.
Und mir mit der Bild-Zeitung.
Und mir mit den Weibern.
Und mir mit alten Witzen.
Höchste Zeit, dass die Kunst den ihr immanenten Spieß herumdreht und den außenstehenden Spieß...
Ja, und so geht's weiter. Und ich denke, eins kann man festhalten, Söverkrüpp dürfte dieses Stück etwa 68 gemacht haben, vielleicht 69. Und insofern kann man den 68ern oder manchen Künstlern aus dieser Zeit sicherlich nicht vorwerfen, sie wären ganz ohne Selbstreflexion oder ohne Kritik an ihre Zeit rangegangen. Unsere Zeit ist fast um. Ich sehe in den glücklichen Augen der Gäste eigentlich überhaupt kein Bedürfnis mehr zu diesem...
Doch, der, 5 Stunden, der Schulz ja, und 5 Stunden noch.
Jetzt geht's erst los.
Aber das haben wir nicht.
Noch nicht, aber ich meine, wir starten jetzt eine neue Revolution und die wird natürlich auch das Münchner Funkhaus überhaupt nicht verschonen. Für heute aber sage ich erst nochmal, das war's. Ganz herzlichen Dank an Joachim D. Schulz und Peter Michael Hamel, unsere recht antagonistischen, aber dennoch auch mit viel Gemeinschaft versehenen Komponisten, an Max Nüffeler, den Musikpublizisten und an den Autor, Musiker und Zündfunkmoderator Thomas Meinecke. Die technische Realisation der Sendung hatte Ulrike Schwarz und Adele Kurzil, Regie Christoph C. Stechbart, Redaktion Wolf Löckle. Und jetzt hören wir zum Schluss im Grunde genommen was belegt, dass es immer wieder einen Anfang gibt, ein bisschen linkes Bewusstsein aus dem Jahr 2006 ungefähr. Die Ingolstädter Gruppe Slutt hat da ein Stück Drei-Groschen-Oper vertont und das klingt so.